Keine Ärzteverfolgung in Deutschland, das behauptet Bundesgesundheitsministerin Nina Warken bis heute. Doch jetzt klagt Mutärztin Dr. Monika Chang, die seit der Corona-Zeit selbst von enormen Repressionen betroffen ist, das Gesundheitsministerium. Darüber spricht sie jetzt exklusiv bei Auf 1. Ich begrüße Sie, Frau Dr. Chang.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, vor allem Auf 1 begleitet ja schon sehr lange, seit 2024, die Corona-Ärzte, die verfolgten Ärzte. Also vielen Dank dafür.
Frau Dr. Chang, worum geht es genau bei Ihrer Klage gegen das Gesundheitsministerium?
Bei dieser Klage, die wurde gestern jetzt offiziell eingereicht, nachdem ich vorher durch den Rechtsanwalt Heinz abmahnen habe lassen, ohne Erfolg mit Frist. Es geht um diese unsägliche Äußerung der Bundesgesundheitsministerin Nina Warken vom 10.01.2026. Das war ihre Antwort auf die Intervention des amerikanischen Gesundheitsministers Robert F. Kennedy, der angemahnt hatte, die Ärzteverfolgung und auch Patientenverfolgung in Deutschland wegen Maskenbescheinigungen zu beenden. Und sie hat am gleichen Tag darauf antworten lassen oder selbst geantwortet, mit aus meiner Sicht letztendlich lauter Falschaussagen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ganz, wo juristisch der Unterschied zwischen Falschaussage und Lüge ist, keine Ahnung. Was ich angegriffen habe oder jetzt eben in dieser Unterlassungsklage angreife, ist der letzte Satz, der ganz unwahr ist. Da hat sie geschrieben, strafrechtliche Verfolgung, also in Klammern der Ärzte, gab es ausschließlich in Fällen von Betrug und Urkundenfälschung, etwa bei der Ausstellung falscher Impfpässe oder unechter Maskenatteste. Und das ist schlichtweg völlig falsch, weil die meisten Kollegen, die ich kenne, als auch ich selbst, also ich bin selbst betroffen, wurde rechtskräftig verurteilt nach, also ich bin durch alle Instanzen durchgegangen, drei Instanzen plus Bundesverfassungsgericht, und ich wurde verurteilt wegen unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Das an sich könnte man schon diskutieren, das war eine politische Verurteilung aus meiner Sicht, aber Fakt ist, dass das ist ein völlig anderer Straftatbestand als Betrug. Sie stellt uns ja als Betrüger hin und als Urkundenfälschung. Also jeder Bürger denkt sich, schlimm, die Ärzte haben betrogen, die haben Urkunden gefälscht. Das geht ja gar nicht. Die sind schlimme Verbrecher. Vielleicht war das der Sinn dieser Aussage. Vielleicht war es einfach nur Nachlässigkeit. Unwissen kann es an sich nicht sein, weil sie hat inzwischen auch dieses Buch, diese einzigartige Buchdokumentation über verfolgte Ärzte überreicht bekommen. Das heißt, sie hat es in Händen gehabt und hätte spätestens anhand der Kurzdurchsicht, 53 Fälle sind darin geschildert, hätte sie ihre Aussage revidieren müssen. Weil das wirft einfach ein extrem schlechtes Licht nochmal zusätzlich auf uns zu Unrecht aus meiner Sicht verfolgten Ärzte. Also wir haben ja schon die politische Verfolgung, wir haben ja schon zu Unrecht Strafen aus unserer Sicht, weil wir einfach Bescheinigungen jetzt in diesem Fall für Masken ausgestellt haben. Da ist ja die verfassungsrechtliche Grundlage völlig gar nicht gegeben aus heutiger Sicht. Das heißt, wir haben richtig gehandelt nach bestem Wissen und Gewissen. Und sie sagt jetzt, sie macht uns zusätzlich dann noch zu dieser Ungerechtigkeit zu Betrügern und Urkundenfälschern.
Gibt es noch weitere Punkte, die Gesundheitsministerin Warken bis heute abstreitet? Oder haben wir damit die wichtigsten erfasst?
Das war der Hauptpunkt, der in meiner Klage, also in der Unterlassungsklage, angegriffen wird, weil er so eklatant und evident und einfach nachzuweisen einfach falsch ist oder unwahr. Letztendlich, ich würde da eher sagen, bei ihrem gesamten Text vom 10. Januar, was stimmt überhaupt? Weil sie sprach von verfassungsrechtlich geschützter ärztlicher Therapiefreiheit. Ich habe die nicht gesehen, gefunden, getroffen von 2020 bis jetzt. Ich sehe die nicht, ich habe sie nicht erfahren. Und genauso wenig die Patienten, die sich eben schützen wollten vor den Schäden durch Maskenatteste. Das fällt ja auch um die Therapiefreiheit. Und die wurden auch als Straftäter verfolgt und verurteilt. Dann, also wie gesagt, was stimmt überhaupt in dem, was sie gesagt hat? Sie hat auch gesagt, Ärzteverfolgung, Patientenverfolgung ist faktisch falsch, der Vorwurf und zurückzuweisen. Ich bin das lebende Beispiel. Es gibt viele lebende Beispiele und Beweise, dass es diese Ärzteverfolgung gibt, dass die auch noch weitergeht und dass auch Patienten verfolgt, verurteilt und zu Straftätern gemacht worden sind. Dann sagt sie weiter, der Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenkassen basiert auf nachgewiesen wissenschaftlicher Evidenz. Das sehe ich so nicht. Also generell, wenn man, da könnte man die Impfpflicht über die versteckte Impfpflicht MMR ansprechen. Man könnte ganz viel ansprechen, was nicht wirklich nachgewiesen wissenschaftliche Evidenz ist. Sie sagt, es wird nichts vom Leistungsumfang in der Politik festgelegt. Das sehe ich völlig anders. Das habe ich praktisch anders erfahren. Vor allem in der Corona-Zeit war das ja von der Politik vorgegeben. Das heißt, die Politik hat sich in die Therapiefreiheit sowohl der Ärzte als auch der Patienten als auch jedes einzelnen Menschen massiv eingemischt. Und zwar ungut, übergriffig eingemischt. Das ist nicht Aufgabe der Politik zu entscheiden. Kennedy hat es sehr, sehr gut ausgedrückt. Er hat gesagt, es ist ein Unding, sich in die heilige Arzt-Patienten-Beziehung einzumischen. Und genau das hat die Politik damals gemacht. Und genau das muss revidiert, das muss angesprochen, das muss aufgearbeitet werden. Diese Einmischung muss beseitigt werden. Wir brauchen wieder Therapiefreiheit für Ärzte, für Patienten, für jeden Menschen. Jeder muss selbst entscheiden, welche Behandlungen er für sich in Anspruch nehmen will und welche nicht, ob er sich überhaupt behandeln lassen will oder nicht. Das ist Therapiefreiheit, das ist Grundrecht, das ist Menschenrecht. Und dann sagt sie auch noch, während der Corona-Pandemie gab es zu keiner Zeit eine Verpflichtung der Ärzteschaft, Impfungen gegen Covid-19 durchzuführen. Es ist nur so, Mediziner haben ihre Stelle verloren, weil sie sich selbst nicht impfen lassen wollten und weil sie öffentlich geäußert haben, dass sie nicht impfen wollten, aus Gründen, weil sie die Nebenwirkungen gesehen haben zum Beispiel. Auch das ist inhaltlich falsch. Und sie sagt, wer aus medizinischen, ethischen oder persönlichen Gründen keine Impfung anbieten wollte, machte sich weder strafbar, das ist inhaltlich falsch. Ich kenne Kollegen, die verfolgt wurden deswegen. Ich kenne Patienten, die verfolgt wurden deswegen. Sie sagt weiter, noch musste er Sanktionen befürchten. Das ist inhaltlich völlig falsch, lässt sich belegen an unzähligen Beispielen. Und viele der Zuseher werden da auch persönliche Beispiele aus dem Umfeld oder kennen oder auch persönlich betroffen sein. Weiter sagt sie, es gab kein Berufsverbot oder Geldstrafe, wenn nicht geimpft wurde. Ist praktisch völlig, das ist vielleicht Juristensprech, könnte man so noch als Interpretation vielleicht nicht angreifen. Faktisch war es so, einrichtungsbezogene Impfpflicht gab es. Und wer da nicht geimpft hat oder geimpft sich selbst oder sein Personal auch durchimpfen wollte, der wurde teilweise, nicht 100%, das haben sie nicht geschafft, aber der wurde teilweise verfolgt, bestraft, aus dem Land getrieben. Also jetzt habe ich sozusagen jeden der einzelnen Sätze ihres Statements auseinandergenommen. Das könnte man sicher noch ausführlicher machen. Aber es ist einfach voller Falschaussagen, die sich allerdings bis auf die letzte nicht juristisch einwandfrei und leicht und offensichtlich angreifen lassen.
Frau Dr. Zhang, wie schätzen Sie denn nun die Aussichten Ihrer Klage ein?
Also vor 2020 hätte ich gesagt, klarer Fall, sie hat nicht recht, ist eine Falschaussage, die Gerichte sprechen recht und das wird vielleicht Zeit brauchen, aber das wird auf jeden Fall heruntergenommen werden von der Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums. Wie gesagt, das ist so Stand vor 2020. Es ist ja inzwischen auch so, diese Meldung steht immer noch, das heißt, sie steht jetzt im Prinzip fast 6 Wochen auf der Internetseite. Sie richtet Schaden an, das ist für uns verfolgte Ärzte als auch die betroffenen, bestraften, verfolgten Patienten. Es ist einfach ein enormer zusätzlicher Image-Schaden. Das ist so, weil die Öffentlichkeit als auch die Presse kaut das einfach, also nicht sie, aber die normale öffentliche Presse oder die, ja, kaut es einfach unreflektiert wieder, streut es und so landet es in der öffentlichen Wahrnehmung, egal wie falsch. Das ist einfach, ja, seit 2020, beziehungsweise konkret seit meiner Strafverfolgung, also der politischen Verfolgung, die ja 2021 mit der Praxisdurchsuchung begann, habe ich gelernt, also am Anfang war ich noch naiv und dachte, klarer Fall, ich habe Bescheinigung nach Corona-Verordnung, also wörtlich, wie es da drin stand, ausgestellt, ich habe Patienten geschützt, ich habe vor Schaden bewahrt, ich habe mich nach Berufsordnung für meine Patienten eingesetzt. Klarer Fall, das kann keine Straftat sein. Da kommt niemand drauf, daraus eine Straftat zu machen. Ich wurde dann im ersten Prozess bereits völlig anderer, nicht Tatsachen, sondern anderen Gebarens belehrt. Da war schon die Presseankündigung. Es ist politisch, sie hat sich geäußert, sie war gegen die Maßnahmen. Und damit war an sich die Verurteilung in der ersten Instanz schon klar. Und im Laufe des Prozesses, damals hatten mir die Rechtsanwälte gesagt, ja, warten Sie bis zur Berufungsinstanz, das ist eine Tatsacheninstanz, da wird Recht gesprochen. Also habe ich mich etwas entspannt von der festen Gefängnisstrafe 2 Jahre 9 Monate. In der sogenannten Tatsacheninstanz habe ich nur verdecken, vertuschen, politischen Prozess, keine Gutachter, keine Tatsachen, keine Beweise getroffen. Das heißt, das hat mich sehr desillusioniert. Auf der Suche nach Recht habe ich nicht wirklich Recht gefunden, in meinem Fall. Und auch in den vielen Fällen der Patienten, die ich persönlich kenne, logischerweise, die reihenweise verurteilt wurden und auch reihenweise noch verurteilt werden. Und das 2026, das ist einfach ein Unding. Ich bin ja sogar bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Auch da, in normalen Zeiten, hätte man da völlig offensichtlich, hätte ich Recht bekommen. Aber ich habe gesucht, ich habe es versucht, ich habe investiert, ich habe kein Recht gefunden.
Und woran liegt das? Wie steht es Ihrer Ansicht nach heute um die Gerichte?
Naja, ich bin ja in Baden-Württemberg. Das heißt, für mich ist das Bundesverfassungsgericht ist nicht sehr weit. Und inzwischen haben wir die letzten Jahre auch sehr gesehen, wie Gerichte besetzt werden, wie Gerichte von oben durchdekliniert werden, wie Gerichte gesteuert werden anscheinend, also indem einfach die oberen Gerichte politisch besetzt werden, also von Parteien. Das sind an sich keine wirklich grundrechtsstaatlichen Kriterien, die einer hundertprozentig unabhängigen Justiz entsprechen. Und speziell in Baden-Württemberg gibt es noch ein Kuriosum, will ich gar nicht sagen, Skandal wäre eher richtig. Der Kammeranwalt meiner zuständigen Ärztekammer ist Generalstaatsanwalt. Das heißt, er ist im Hauptberuf Beamter, Angestellter des Staates und als Generalstaatsanwalt weisungsgebunden. Das geht nicht in einer Kammer, die einen freien Beruf vertritt. Und genau der will mich jetzt auch im März in ein Kammerverfahren, also das ist schon terminiert, reinziehen, um dann quasi nochmal Doppelbestrafung vorzunehmen. Und da bin ich kein Einzelfall in dieser Strategie. Also es gibt reihenweise Ärzte, die auch diese Doppelbestrafung erfahren. Es gibt Kollegen, die haben ihre Approbation bereits verloren. Es gibt Kollegen, die sind ins Ausland geflohen, vor Verfolgung, mit oder ohne, die meisten ohne Approbation, das heißt, nachdem sie die aberkannt bekommen haben. Das sind Zustände, da schüttelt man im Ausland wirklich den Kopf und ist fassungslos. Mir scheint es so ein bisschen die deutsche Gründlichkeit zu sein, nur eben in der negativen Form angewendet.
Aktuell wurde nun ja eine US-Meldestelle für verfolgte Ärzte in Deutschland eingerichtet. Was könnte damit tatsächlich erreicht werden?
Ich finde die Idee großartig. Ich finde es einen großartigen Impuls. Ich fand schon diese Äußerung von Robert F. Kennedy vom 10.01. auf Twitter in einem Kurzvideo großartig, wer die nicht gehört hat, wirklich, oder wer sie nur einmal gehört hat, mehrfach anhören. Da ist wirklich jeder Satz brillant, im Gegensatz zu der Antwort von Frau Waken, die ich ja gerade auseinandergenommen habe. Ich verspreche mir davon sehr viel. Ich sehe jetzt gerade im gesundheitlichen Aspekt sehr viel nach Amerika. Seit Robert F. Kennedy im Amt ist, wandelt sich da sehr, sehr viel zum Positiven. Das meiste wird in Deutschland kleingeschrieben, aber dieses Maha-Konzept, was er vertritt und auch umsetzt, was ja faszinierend ist, das kennen wir ja gar nicht von unseren Politikern, dass die ein ordentliches Konzept haben, was für die Menschen, für die Gesundheit ist und es auch wirklich systematisch Schritt für Schritt umsetzen. Also da verspreche ich mir sehr viel davon. Wir haben ja bereits die historische Erfahrung, dass ganz viel aus den USA früher oder später auch hier rüberkommt. In Europa gab es bereits erste Impulse. Es gab eine MEHA-Gründung, Make Europe Healthy Again, im November letzten Jahres in Brüssel. Da war ich auch dabei. Und auch da ist dieses internationale Vernetzen, um da wirklich wieder echte Gesundheitsaspekte, da geht es ja gar nicht um Recht und Politik, sondern echte Gesundheitsaspekte in die Öffentlichkeit und damit auch in die Politik zu kriegen, ist großartig, ist sehr, sehr vielversprechend.
Und die Meldestelle selbst, könnte diese tatsächlich Auswirkungen auf die deutsche Politik und vor allem die Aussagen von Gesundheitsministerin Waken haben?
Also auch da teile ich die Welt in vor 2020 und danach. Wir haben ja gesehen, egal was passiert, die letzten beiden Gesundheitsminister, egal wie sehr sie sich vergangen haben an den Wählern, an den Bürgern, an den Menschen, an den Kindern, an den Senioren, durch die Maßnahmen, die sie durchgepeitscht haben. Es gab keine Rücktritte. Es gibt keine Rücktritte mehr. Vielleicht besteht da Hoffnung. Es gibt ja jetzt den ersten Heidelberger Uni-Skandal mit den Epstein-Files. Vielleicht besteht auch Hoffnung, dass über die Schiene unerwartet dann einfach auch diese Geld- und Steuerungsaspekte in Deutschland hochkommen. Aber an sich die Ethik, das Gewissen und die Rücktrittsfreudigkeit auch für die größten Verfehlungen ist wirklich, ich sehe das nicht mehr. Ich würde es mir wünschen, aber ich sehe es nicht.
Sie haben den Heidelberger Uniskandal um Henry Jarecki angesprochen. Wie beurteilen Sie den Fall um diesen Psychiater?
Ja, also es scheint bodenlos und unfassbar zu sein, wobei da muss man immer vorsichtig sein, wenn was anfängt hochzukommen, erst einmal recherchieren. Also was ist wirklich, wo steckt er wirklich drin? Es scheint so zu sein, dass er gutachterlich tätig war, unter anderem, dass er definitiv Epstein Kontakte hatte, dass er auch Fotos mit ihm hat, dass er gutachterlich für Missbrauchsopfer tätig war. Und es scheint so zu sein, dass er diese Gutachten, die Inhalte auch dem Netzwerk zugänglich gemacht hat. Also das sind für Ärzte so unfassbare Missstände, Straftaten, Missbrauch dieser von Kennedy erwähnten heiligen Arzt-Patienten-Beziehung. Das ist einfach bodenlos. Das wäre ein Fall für die Ärztekammer erstens. Das wäre ein Fall auch für die Uni Heidelberg aufzuräumen. Es haben sich die ersten Politiker distanziert, darauf hingewiesen, dass er einer der Hauptinvestoren ist, zum Beispiel der Bahnstadt. Das heißt, auch ganz viel investiert. Man fragt sich, wo das Geld herkommt. Sollte man recherchieren? Ich weiß es nicht. Aber gerade da es hier vor der Haustür ist, das muss aufgeklärt werden. Und zwar in den Geldflüssen nach, auch diesen gutachterlichen Tätigkeiten nach. Das muss wirklich alles ans Tageslicht. Und da ist fällig, dass sich Rücktritte sind da fällig. Da ist auch fällig, dass entsprechend jeder, der da mit drin war, für immer aus, je nachdem Politik oder auch politische Einflussnahme oder auch öffentliche Einflussnahme herausgenommen wird.
Frau Dr. Zhang, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen im Namen der SEA alles Gute für Ihr Verfahren und wünsche Ihnen auch alles Gute zu Ihnen nach Deutschland.
Vielen Dank für Ihren Einsatz, gerade für auch die Mutärzte nicht nur, aber auch wirklich für die Nachrichten. Inzwischen sind Sie die Nachrichten, wenn man wissen will, was wirklich los ist.